Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche der Sakko. Hallo Sakko.
Hallo Josh.
Wir sprechen hier über Themen, die Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer interessieren, meistens zumindest, ab und an auch mal Jugendleiter und Jugendleiterinnen und ansonsten alle, die was mit dem Kinder- und Jugendfußball zu tun haben. Nebenher haben wir auch noch eine Videoplattform, die ist unter anderem kostenlos für Vereine. Einfach mal schauen bei advance.football. Ich packe es auch mal in die Shownotes rein, könnt ihr euch gerne angucken. Sakko, lass uns reinstarten. Du hast eine kleine Geschichte dabei, beziehungsweise wolltest uns einen Kommentar von der Plattform mitteilen.
Ja, ich habe mir das schon vor längerer Zeit mal abgespeichert, weil ich darüber sprechen wollte, weil ich doch glaube, dass es viele Menschen beschäftigt und zumindest bei den ganzen Workshops immer und immer wieder Thema ist. Ein Christoph hat gefragt, also das habe ich mir jetzt nicht notiert, unter welchem Video er das gemacht hat, war wahrscheinlich so Carsten 1 gegen 1 oder 4 Tore 2 gegen 2, vermute ich. Er schreibt Folgendes. Ich hatte überlegt, es auch mal auf Funinho zu trainieren. Dann kam mir aber der Gedanke, dass ich meine F-Jugend gleichzeitig eintrichtern möchte, dass wir nicht mehr in der Bambini sind und nicht alle blind auf den Ball gehen sollen. Gerade im Funinho ist das bekanntlich fatal. Wie vermittle ich denn richtig, wann sie ihren gedeckten Gegenspieler laufen lassen und stattdessen zur Überzahl im Zweikampf übergehen sollen? Ich sehe hier das Risiko eines Rückschritts. Danke und Gruß. Was ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst?
Mein erster Gedanke ist, dass ich parallel geguckt habe, welche Übung das war. Es ist 1 gegen 2 auf 2 Tore.
Ah, okay. Heißt 5x2 Meter Tore, die großen Jugend- oder Kindertore quasi, nicht die Minitore, stehen sich gegenüber, so 20 Meter Abstand, Feld ist so 15 Meter breit, also ein relativ kleines Feld, und dann sind zwei Verteidiger und einer dribbelt mit Ball los und dann spielen die in 1 gegen 2. Ist eine der wenigen Übungen, in denen wir die verteidigende Mannschaft ja in Überzahl starten lassen. Ansonsten haben wir ja immer eine Überzahl für ballführende Spielerinnen, Spieler, weil das Spielgerät quasi noch zu bewegen, ist ja deutlich schwieriger, als nur sich selber bewegen zu müssen und den Gegner zu einem Fehler zu zwingen. Deswegen ist diese Übung drin, weil es so dieses Dazukommen, mutig sein im Zweikampf irgendwie ganz stark vermittelt. So, jetzt, okay, aber jetzt sehr gut, Josh, parallel zu deiner Recherche. Was denkst du?
Klassisches, glaube ich, Jugend-Kindertrainer, Fußballtrainer-Dilemma. Man hat eine Sache, auf die man sich irgendwie versteift und hat die Hoffnung jetzt durch sein explizites Einwirken expliziten Einwirken da irgendwie eine Besserung herzustellen. Und jetzt ist es der Klassiker eben. Ich möchte den Spielerinnen und Spielern, jetzt in dem Fall F-Jugend, möchte ich irgendwie versuchen, eine taktische Verhaltensweise näher zu bringen, die, wenn man sie mal genauer beobachtet, gar nicht so einfach ist und gar nicht so trivial, weil das ja auch Sachen sind, die durchaus im Profibereich nicht gut klappen, weil das einfach in einem Spiel, wo ich einen Gegner habe und auch einen Gegner decken muss, der logischerweise auch ein eigenes Ziel hat sozusagen, das wahnsinnig komplex ist. Also ich muss ja den Ball beobachten, ich muss den Gegner beobachten, jetzt muss ich irgendwie meine Mitspieler beobachten und jetzt müsste ich als 8-9-Jähriger entscheiden, wie nah kann ich ran, wie nah kann ich nicht ran, was sollte ich machen. Ist unfassbar schwierig und unfassbar schwierig, das in irgendeiner Form explizit den Kindern näher zu bringen. Und was ich eher machen würde, als mir zu überlegen, wann sage ich dem was und wann sage ich dem das wie, würde ich schauen, dass ich grundsätzlich erstmal positiv auf das draufblicke, nämlich, naja, die rennen alle zum Ball, ist erstmal was grundsätzlich Positives. Weil jeder, der schon mal ein A-Jugendspiel geguckt hat oder jeder, der schon mal ein Herrenspiel geguckt hat oder ein Damenspiel, weiß, die Aktivität gegen den Ball oder auch das Zweikampfverhalten nimmt tendenziell eher ab. weil eben Menschen fauler werden und denken, ja gut, den einen Schritt näher mache ich jetzt nicht mehr zum Gegenspieler und deshalb so ein bisschen versuchen, immer wieder ein bisschen weniger zu machen. Heißt, ich würde grundsätzlich mich freuen über dieses, über diese Aktivität, die auch irgendwie gegen den Ball, gegen den Gegner herrscht und würde das nutzen und anstatt, dass ich den Versuch, diese Aktivität abzutrainieren, würde ich eher drauf schauen, dass ich den beibringe, wie ich die Intensität steige. Also im Sinne von, wie gehe ich denn richtig in Zweikampf? Was kann ich denn tun, um noch öfter einen erfolgreichen Zweikampf zu führen? Heißt so ein bisschen das Ganze ummodeln, nicht weniger Aktivität, sondern mehr Intensität, weil weniger Aktivität passiert im Laufe der Zeit so oder so, wenn das Feld größer wird, wenn ich auf ein 7 gegen 7 Feld spiele, 9 gegen 9, 11 gegen 11 Feld.
Du bist gleich in den Inhalt eingestiegen. Ich habe mir das damals gescreenshottet, weil ich finde, dass diese Frage eine Art Selbstoffenbarung ist, auch des Trainers in diesem Fall, weil die Voraussetzung, diese Frage zu stellen oder überhaupt irgendwie die Legitimität dieser Frage, das würde ich im ersten Schritt sozusagen schon ein bisschen in Frage stellen dann wiederum. Ich habe überlegt, ob ich eine passende Metapher finde, aber es ist irgendwie, wie wenn ich fragen würde, du, wie schaffe ich es eigentlich am besten, innerorts 80 zu fahren, weil ich habe das Gefühl, das ist ganz schön schwierig, teilweise da um die engen Kurven zu kommen. Dann würdest du ja nicht erklären, du schaffst es auf folgende Art und Weise, 80 zu fahren innerorts, sondern würdest sagen, wieso willst du eigentlich 80 innerorts fahren? Das ist ja überhaupt gar nicht das, was du da machen solltest. Und das zeigt sich ein bisschen für mich in der Frage, in dieser kleinen Wortwahl, die sich hier und da wiederfindet. So, es ist zum Beispiel dieses, er möchte seine F-Jugend etwas eintrichtern. Also, da schwingt schon Frust mit. Also so, ich habe das irgendwie, also gefühlt, ich habe das noch nicht hinbekommen. Und wie schaffe ich es endlich, diesen Zwergen das so einzutrichtern, dass sie es jetzt quasi auf die Kette bekommen. Und dann auch der Folgesatz quasi, dass wir nicht mehr in der Bambini sind. So nach dem Motto, da ist jetzt so ein Reifegrad vorhanden bei den F-Jugendlichen, dass ich sie konfrontiere mit der Aussage, ihr seid nicht mehr in der Bambini, jetzt reißt doch mal euch mal zusammen. Auch das, also doch, die sind noch in der Bambini, um ehrlich zu sein. Also wenn du die vor 2 Wochen übernommen hast, dann sind es quasi noch Bambini-Kinder, weil vor 2 Wochen waren es noch Bambini-Kinder als junger Jahrgang F-Jugend. Und dass etwas im Foninho fatal ist, fatal für was? Fatal für das Ergebnis, fatal für die Anzahl an Gegentore, die ich bekomme. Das sind alles so Sachen und deswegen hat mich das damals so getriggert, glaube ich, dass ich es dann auch mir gescreenshottet hat. Da sind so ganz viel Grundannahmen dabei, die ich dann gar nicht teile. Und ich habe dann auch dennoch versucht, das inhaltlich zu beantworten, weil die Kommentarspalte nicht ausreicht, um erstmal so Glaubenssätze aufzubrechen, die dieser Trainer für sich da irgendwie etabliert hat und irgendwie umsetzt auch. Meine Antwort war eben deshalb auch stark in die Richtung, die jetzt du auch vorgeschlagen hast. Ich habe geschrieben, meine ehrliche Meinung, in der F-Jugend würde ich Aktivität und Intensität immer vor taktisch korrektes Verhalten setzen. Ich habe lieber, je nach Spielformat, 3 bis 5 wahnsinnig ballgierige Kids auf dem Platz als dressierte Manndecker, um das Ergebnis zu beeinflussen. Das zahlt sich meiner Meinung nach später extrem aus, wenn in den größeren Spielformaten beim Gegner immer 50% der Mannschaft passiv auf irgendwelchen Positionen stehen und meine Kids die Gegner mit ihrer Spielfreude auch gegen den Ball überrollen. Ich sage das manchmal auch bei den Workshops so, also zeig mir einen Ausschnitt von deinem Spiel und anhand der Aktivität der Spieler gleichzeitig erkenne ich, in welcher Liga ihr spielt. Und klassisch Kreisliga CBA-Jugend ist halt, da bewegen sich 3, 4 Spieler in Ballnähe und die anderen gehen halt. U17, U19 Bundesliga bewegen sich in der Regel alle gleichzeitig sehr intensiv oder zumindest schnell. Und dann gibt's diese Abstufungen dazwischen. Und ja, je weiter weg die Spieler vom Ball sind, desto passiver werden sie, weil sie eben keine Verantwortung spüren. Und genau das ist das, was du beschrieben hast, was ich ja unbedingt fördern muss, bei den Kleinsten, dass diese extrem hohe und dauerhafte Aktivität, dass das Wunschszenario ist, weil das die Voraussetzung ist für egal, was ich nachher spielen möchte. Egal, was für einen Fußball ich pflegen möchte ab der CBA-Jugend, ist die Voraussetzung dafür, dass die Spieler irgendwie sich damit beschäftigen, was da gerade passiert, um und am Ball. Und ich daraus eine Handlung für mich ableite, und zwar in jedem Moment und nicht nur, wenn der Ball einen Meter neben mir runterkommt und dann denke ich, okay, jetzt gehe ich halt mal in den Zweikampf. Ja, aber also da sind wir uns, glaube ich, inhaltlich super einig. Und auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist dieses Thema und die Frage, die sich daraus ergibt, die auch in den Workshops, hat man ein bisschen mehr Zeit, dieses Thema mal aufzumachen, weil warum möchtest du das? Also, das sind jetzt F-Jugendliche, warum ist dir das jetzt so wichtig? Die sind doch noch 10 Jahre in der Jugend und dürfen das doch noch alles 10 Jahre lang lernen. Also, warum willst du das denn in dieser Saison klären? Und da geht es nämlich irgendwann ganz viel um Trainer und um Außendarstellung und um nichts anderes.
Jein, ich glaube, das ist einfach, das macht ja also diesen Trainerjob auf allen Ebenen so interessant und wahrscheinlich auch so ein bisschen süchtig machend. Man hat ja schon immer die Vorstellung, na, ich kann den Sachen beibringen in einer Art und Weise, wie ich mir das vorstelle und auch in einem zeitlichen Horizont, wie ich mir das vorstelle. Dass man da natürlich die ganze Sozialisation eines Trainers hat, also wenn der jetzt viel Kontakt hat zu NLZs, dann wird sich das wahrscheinlich nochmal potenzieren, dieser Drang, weil der sieht, da ist ein Training, die machen 1 gegen 1, der Trainer zeigt denen eine Finte im NLZ und kurz danach können das alle, weil das natürlich hochtalentierte Kinder sind, die das alles umsetzen. Und je weiter weg du davon bist, desto schwieriger wird es dann, das irgendwie umzusetzen. Also ich weiß nicht, ob es immer nur Außendarstellung ist. Ich glaube, ganz oft ist es ja auch so ein Wunsch, es hilft denen. Also eine gewisse Naivität oder überspitzt formuliert eine gewisse Dummheit, nämlich ich muss den Kindern vermitteln, was sie lernen müssen. Auch auf einer oder ich muss denen sagen, was sie lernen müssen, damit sie das Spiel richtig gestalten können. Aber das, was ich gerade beschrieben habe in meiner Ausführung, nämlich das Wahrnehmen von, wo stehe ich auf dem Platz, wo ist mein Gegenspieler, wo ist der Ball, das ist ja nicht nur eine rein taktische, fußballtaktische Komponente, sondern das ist ja auch kognitivst höchst anspruchsvoll. Also da geht es beim peripheren Sehen los und beim Verarbeiten von gewissen Situationen. Und jetzt verlange ich von den Kindern, die noch nicht mal richtig über den Zebrastreifen rüberlaufen können, weil ich sie jedes Mal dran erinnern muss, rechts, links gucken. Oder links, rechts, links? Nee.
Moment. Links, rechts, links.
Links, rechts, links. So. Scheiße. Ich war in England im Urlaub jetzt 5 Wochen, deshalb kann ich mich da nicht dran erinnern. So, also da muss ich, glaube ich, eher ansetzen, dass man halt überlegt, wen habe ich denn eigentlich vor mir? Und nur weil ich das haben wir auch schon zigmal besprochen, nur weil ich den ganzen Tag Bundesliga und Champions League gucken kann und das quasi top 0,00001% der Welt sind, die diesen Sport betreiben, kann ich das nicht jedes Mal runterbrechen auf meine F-Jugend.
Ja, ich glaube, das war ja auch nochmal das Thema, das wir neulich irgendwann hatten, dieses: Was traust du denn diesem Kind eigentlich außerhalb des Platzes alles selbstständig zu? So, die Hälfte von der Mannschaft kann sich keine Schuhe binden. Keins von diesen Kindern würde es so länger als, weiß nicht, 5 Minuten unbeaufsichtigt zu Hause lassen, geschweige denn irgendwie eine Stunde oder zwei. Heißt das alles, das traust du ihm gar nicht zu? Also, da weißt du, dass das nicht geht. Und du würdest es auch nicht allein durch die Innenstadt laufen lassen. Weil du genau das, also links, rechts, komm sicher über die Straße, traue ich dir das zu, dass du das hinbekommst, dich orientierst und so. Alles nein, ist ganz klar. Aber auf dem Platz, da darf ich das dann von den F-Jugendlichen verlangen, weil sie sind ja keine Bambinis mehr.
Ja.
Naja, okay. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein kleiner Aufreger für mich. Ich merke, dass ich bisschen wieder hochfahr.
Ja, lass uns das
ist doch, gut.
Ist doch gut, oder? Genau, wir haben ja eigentlich 2 andere Themen. Ja. Und zwar, ist gut, dass du jetzt hochfährst, dann können wir nämlich gleich den nächsten Banger raushauen, der dich in Wallung bringt. Und zwar ist es eine Frage beziehungsweise eine Einsendung oder eine Feststellung eines Hörers und auch treuen Advanced Football Begeisterten. Und zwar geht es um ein Thema, das wahrscheinlich viele kennen und je urbaner der Verein ist, desto größer ist dieses Thema. Ich lese vor. In den letzten Wochen haben wir uns in unserer Spielgemeinschaft des Öfteren mit einer privaten Fußballschule auseinandergesetzt, die sehr aggressiv auch mit vielen ehemaligen lokalen Fußball-Ikonen Werbung für ihr Förderkonzept macht und Spieler für ihr Programm braucht. Wir als Spielgemeinschaft und ich als Jugendverantwortlicher bin zu sehr im Advance-Modus, also quasi das, was wir immer wieder benennen und proklamieren. Aber der ein oder andere neue Jugendcoach, der noch zu überzeugen ist, wird leicht von der lokalen Fußballschule verunsichert. Wie ist eure Erfahrung mit den Vereinen, die ihr begleitet, wo in deren näheren Umgebung solche privaten Anbieter ihr in Anführungszeichen Unheil treiben? Sacco. Jetzt stecken da zwei Sachen drin. Ich glaube nämlich einmal so dieses grundsätzliche Thema, wie geht man eigentlich als Verein mit Fußballschulen um, die versuchen Fuß zu fassen bei sich auf dem Vereinsgelände und an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Kind abschöpfen im Sinne von, ja, du kannst ja bei uns zum Fördertraining mit dazukommen, wenn du Geld zahlst. Und das andere ist, glaube ich, auf was er auch so ein bisschen abzielt, ist diese inhaltliche Auseinandersetzung. Was mache ich, wenn die Fußballschule halt ein nach außen gut verkaufbares Produkt anbietet, nämlich Koordinationsleiter, ganz viele Hütchen, ganz viele isolierte Tricks, weil dann sagen die Kinder, ja, ich habe heute Übersteiger und sie dann Rolle gelernt und dann weiß die Mama, die vom Fußball oder der Papa, der vom Fußball keine Ahnung hat, ah ja, heute hat er was in der Fußballschule gelernt, weil bei Joscha im Training, da spielen die immer nur von Nino 3 gegen 3, da lernt er ja nicht so viel. So, das sind, glaube ich, zwei Ebenen, die wir hier auseinanderhalten müssen. Also einmal grundsätzlich Fußballschulen im Verein, wie geht man damit um bei diesem Thema? Und das zweite ist so diese inhaltliche Auseinandersetzung oder Differenz, die da womöglich entsteht.
Yes. Ein Punkt möchte ich gleich aufmachen. Und also er hat von Unheil geschrieben. Und man muss ja aber sagen, nur weil das Fußballtraining bei einem privaten Anbieter Geld kostet, ist es dadurch nicht gut oder schlecht. Und genauso ist es halt auch im Verein nicht gut oder schlecht, weil es da kein Geld kostet quasi, sondern über Mitgliedsbeitrag. Also es hängt dann am Ende einfach stark von denen ab, die es dann machen. Und bodenlose Trainer gibt es auf allen Seiten und sehr gute Trainer gibt es auch auf allen Seiten. Also ich glaube, da muss man einfach schauen, dass man das nicht pauschal, weil sonst ist man in so einem Grabenkampf, den man irgendwie nicht so richtig gewinnen kann. Die sind eh alle schlecht, die privaten Anbieter. Und im Verein ist es Ware und die privaten Anbieter sagen, ja, aber ihr könnt gar nicht so, was auch immer, spezialisiert trainieren wie wir. Ja. Genau, also das ist vielleicht mal so ein Thema, das man da auch mitnehmen muss, auch als Verein. Und dann, glaube ich, kannst du diesen Werbekrieg nicht gewinnen. Also du kannst als Verein nicht gegen diesen privaten Anbieter, der Ressourcen dafür ja auch hat, also sei es finanzieller Natur oder auch für einen Fokus, also dass sie einfach sagen, wir brauchen Kunden, damit unser Geschäftsbetrieb hier funktioniert, deswegen müssen wir uns auf Neukundenakquise konzentrieren, deswegen machen wir das. Ganz viele Vereine denken so nicht. Die denken nämlich nicht, dass sie einen Geschäftsbetrieb haben, sondern einfach nur ein Sportverein sind. Dass das alles irgendwie nur deswegen funktioniert, weil Mitglieder da sind, Mitgliedsbeiträge und Sponsoren, Gelder und ein Förderverein, was auch immer, dass das alles trotzdem um Geld geht, das wird da komplett außen vor gelassen und deswegen auch so schlecht umgesetzt, finde ich. Ja. Also viele Vereine verstehen nicht, dass Mitgliederakquise eigentlich unbedingt ein ganz zentraler Baustein sein muss von dem, was ich eigentlich so tue. Und ich mich nicht darauf verlassen kann, nur weil es mich schon seit 100 Jahren gibt, dass die dann einfach zu mir kommen. Und das, ja, ist ein hausgemachtes Problem dann auf Seiten der Vereine. Jetzt in diesem Fall finde ich spannend. Und genau da muss man nämlich dann trennen. Und trennen auf der einen Seite und dann wiederum aber vermischen auf der anderen, weil man kann das ja nicht 100% voneinander trennen. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wenn du ein sehr innovativer Verein bist und irgendwie Bock hast, dich weiterzuentwickeln, dann würde ich mich doch fragen, warum meine Vereinsmitglieder, die bei mir schon sind, warum sie ein zusätzliches Angebot überhaupt in Anspruch nehmen. Typischerweise sind es dann Eltern, die sagen, ja, mein Kind möchte halt mehr als nur zweimal die Woche trainieren oder mein Kind bekommt dort besseres Training. Ich habe jetzt erst am Wochenende mich mit Eltern unterhalten, die genau das hatten. Also die sind hier im örtlichen Verein und die sagen, ja, in der F-Jugend, die Trainer, das ist halt vogelwild, was die da treiben. Und unser Kind sagt, es macht ihm da nicht so viel Spaß. Jetzt waren wir einmal bei einer Fußballschule von einem Bundesligisten und da haben wir uns da jetzt auch fürs Fördertraining angemeldet. Das Camp hat ihm nämlich so gut gefallen. Und jetzt weiß ich, dass auch natürlich in der Fußballschule eines Bundesligisten da nicht nur die Top-Trainer rumlaufen. Also auch da müsste man ja sagen, ui, also da passieren auch Dinge, die einfach inhaltlich nicht so toll sind. Aber das Verhältnis und die Diskrepanz zwischen wahrgenommener Qualität und dem, was, also wahrgenommener Qualität in der Fußballschule und dem, was ich wahrnehme, was bei mir im Verein nicht gut ist, die ist dann so groß, dass ich sage, ich bin bereit, als Elternteil dieses Geld auszugeben. Und genau da, finde ich, kommt ein pfiffiger Verein um die Ecke und sagt, weißt du was? Ein Teil dieses Bedürfnisses, nämlich mehr zu trainieren oder spezifischer zu trainieren, das bilden wir einfach zukünftig als Baustein bei uns im Verein ebenfalls ab. Und ihr zahlt dort für das Fördertraining pro Einheit irgendwie 20 Euro oder so. Kann man ja gucken, was das kostet. Wir haben das bei uns in so einem Vereinspaket, das kostet nur 10 Euro. Jetzt stellst du die Eltern schon vor die Wahl, ja gut, okay, schicke ich das jetzt zum Fördertraining für das doppelte Geld dahin oder bleibe ich im Verein, wo ich genau weiß, wo es hinkommt, vielleicht sogar mit dem Fahrrad hinfahren kann, was auch immer. Mhm. Großer Pluspunkt für mich als Verein. Ich erweitere mein Angebot und habe eine zusätzliche Einnahmequelle. Und mit diesem Geld, wenn es 12 Kinder sind, sind es 120 Euro pro Einheit, dann sind es 500 Euro im Monat, kann ich auch einen Trainer finden, der um die Zeit sich entweder frei nimmt, frei hat, wie auch immer. Oder ich finde einen externen, der sagt, ja, für 400 Euro im Monat mache ich das. Und das fände ich cool, weil ich dadurch mein Angebot erweitern kann, weil Konkurrenz das Geschäft belebt. Das mal nur auf der Orga-Seite sozusagen. Auf der inhaltlichen Seite würde ich mich, auch da wieder kann ich gucken, was ist, liebe Eltern, und ich kann die ja fragen, die dorthin gehen, das, was euch dort besser gefällt. Also ist die Qualität in diesen Gruppen besser von den anderen Spielerinnen? Habt ihr das Gefühl, der Trainer hat bessere Übungen? Warum sind die besser? Und mich würde schon stark dieses laienhafte Feedback dann interessieren von Menschen, die das vielleicht gar nicht so richtig einschätzen können, aber da entsteht ja ein Gefühl. Und
ja,
entweder ich sage, okay, als Verein möchte ich das nicht. Also nein, dieses Gefühl möchten wir hier gar nicht vermitteln, dass es hier um Profitum geht und wir die Karriere von dir vorbereiten, dann geh weiterhin dorthin, weil damit möchte ich gar nicht konkurrieren. Aber wenn du darüber sprichst, dass die Übungen oder der Umgang oder was ein anderer ist und du deswegen dort lieber hingehst, dann lass uns doch mal bitte hier im eigenen Garten schauen, wie wir das denn vielleicht an der einen oder anderen Stelle optimieren können.
Du hast, glaube ich, gerade bei diesen Fußballschulen, der beschreibt es schön, mit vielen ehemaligen lokalen Fußball-Ikonen. Und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument auf Elternseite, ist nämlich genau das, ja, der hat ja schon mal höher gespielt und vielleicht hat er sogar mal zweite Liga gespielt oder der hat hier Regionalliga jahrelang gespielt. Was vielleicht gar nicht unbedingt immer vermittelt, ja, dann da wird er eher Profi, mein Sohn, oder da wird er irgendwie auf jeden Fall besser, sondern es ist eher so dieses, er hat halt einen Namen und ist natürlich schwierig, wenn ich als vierfacher Familienvater auf meinen Dorfvereinplatz komme und sage, so, wir machen jetzt Jugendtraining, wir spielen von Ninho 3-3 und dann machen wir noch ein 1-1 und dann machen wir noch ein Abschlussspiel. Das hat natürlich eine andere Wirkung, als wenn hier Fußballschule Hans Michel, ehemaliger Drittliga-Profi und jetzt Personal Trainer von aktuellen Fußballprofi aus der ersten Liga. Das hat natürlich einen anderen Anstrich und das hat, glaube ich, auch eine andere Message für Laien, wo ich nie gegen anstinken kann als Dorfverein. Und ich glaube, das wird immer auch.
Für wen ist diese Message wichtig?
Für die Eltern.
Aber wie oft haben wir es schon erlebt, dass irgendein Ex-Profi da hinkommt und dann wurden so die Kinder gefragt, hey, weißt du eigentlich, wer das ist?
Du gehst jetzt von Guido Buchwald und Hansi Müller aus, aber ich gehe halt von, so wie es in dem Fall halt auch sein wird, ja, der hat in der Region, die uns bekannt ist,
kennen ihn trotzdem nicht, oder?
Nee, die Kinder nicht, aber die Eltern.
Ja, ja. Ja.
Und du wirst also, es aber nicht nur lösen können mit, hey, weißt du eigentlich, wer dieser Typ ist? Und dann sagen, ja, der Papa hat gesagt, dass XYZ, so ungefähr.
Richtig, aber wenn der Typ ein Arschloch ist.
Muss er aber gar nicht sein, Sakko, das ist ja das.
Nee, also, aber kann sein. Und dann konkurrierst du nämlich nicht mehr mit, das ist ein, der hat eine Vita, mit, da können wir nichts entgegensetzen. Sondern Es kann halt auch sein, dass du einfach einen schlechten Umgang mit Kindern pflegst. Es hat nichts damit zu tun, dass er Profi ist oder nicht. Es hat einfach nur damit zu tun, dass er ein schlechter Trainer ist und ein schlechter Kindertrainer vor allem. Und damit kannst du konkurrieren. Nämlich, dass du schaffst, diese Gruppe und diese Art von Training abzubilden bei dir im Verein, aber cool und lieb und den Kindern zugewandt. Und dass, wenn die Kinder dann die beide Erfahrungen gemacht haben, dieses Fördertraining im Verein und Fördertraining da, dass dann die Eltern zwar sagen, ja, sollst aber hier zum Ex-Profi hier gehen, und das Kind sagt, ich mag es dort nicht. Ja, ich finde es bei uns viel cooler.
Aber sag gut, ist ja der Punkt, es sind ja nicht alle Ex-Profis und alle privaten Fußballschulen Arschlöcher, darum geht es ja nicht, sondern...
Nö, sag ich auch nicht.
Weiß ich, dass du das sagst. Es geht ja eher darum, die gleichen sich, wenn die sich inhaltlich gleichen, wenn die sich von der Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgehen, gleichen und wenn es sogar noch auf dem gleichen Platz ist, so wie jetzt in dem Fall, dann habe ich als private Fußballschule, die eine lokale Fußball-Ikone mit dabei hat im Trainerteam, habe ich natürlich ein Argument mehr, wenn, ganz wichtig, ja, wenn das finanzielle Argument nicht zieht. Also ja, als Sozialhilfeempfänger sage ich natürlich, ja gut, ich gehe natürlich zum Verein, weil ich da für 1,20 Euro mein Kind Fußball spielen lassen kann. Wenn mir das aber egal ist und ich sage, ich möchte einfach noch ein Zusatzding und Geld spielt keine Rolle, dann mache ich das natürlich noch bei dieser Fußball-Ikone.
Ja, aber dann ist
und auch... Und das sage ich, dagegen kannst du nicht anstinken.
Nee, aber das ist auch völlig irrelevant. Also, weil das, wie es viele Vereine sehen, ist 0 oder 100. So dieses... Es ist entweder scheißegal, was die machen und wir thematisieren es einfach nie und gucken einfach, oder wir versuchen an wirklich jeder Stelle der Kommunikation zu verhindern, dass die Kinder dorthin gehen und finden das scheiße und ach, die machen sowieso kein gutes Training und so weiter. Schwingt ja auch so ein bisschen in dieser Frage jetzt hier mit, so Unheil treiben. Und das beides ist nicht richtig, das möchte ich sagen. Von diesen, weiß nicht, wenn einfach als Beispiel, von diesen 100 Kindern, die bei dir aus dem Verein übers Jahr hinweg dort das Angebot wahrnehmen, dann wäre es halt für mich als Verein das Ziel, 60 oder 70 davon in meine eigenen vereinsinternen Angebote zu bewegen. Dass dann da 30% immer noch dabei sind, wo die Eltern so fanat sind und vielleicht auch sogar noch eine persönliche Beziehung zu diesem Trainer haben und dem Leiter der Fußballschule, weil er eben eine lokale Fußballikone ist. Das ist dann okay. Also denen kann ich keine Alternative bieten, weil sie ja genau das suchen. Dann sage ich, du, gerne, geh da hin, weil du weißt, dass wir bei uns das Angebot haben, das findet auch zusätzlich zum Training statt, das ist günstiger und das hat spezifische Trainingsinhalte genauso wie in der Fußballschule sind diese drei Bausteine oder sogar besser, weil es eben günstiger ist. Wenn du dich jetzt trotzdem immer noch dafür entscheidest, auch dorthin zu gehen oder nur dorthin zu gehen als Zusatztraining, dann sind wir doch völlig fein damit. Aber ich würde da gab es jetzt, du hast ja in einer der letzten Folgen diesen SWR-Beitrag oder was in die Shownotes gepackt, stimmt es?
Mit der Fußballschule?
Genau.
Es war Hessischer Rundfunk, glaube ich.
Eltern sind bereit, für diese zusätzliche Betreuung Geld zu bezahlen. Und ich finde es irgendwie eine vergeudete Chance als Fußballverein, der ja eigentlich die Expertise bei sich haben sollte, diese Zahlungsbereitschaft von einem Teil seiner Mitglieder nicht zu nutzen und auch diesen Drang zu noch mehr als nur 2x90 Minuten Training die Woche, was ja völlig okay ist, dass ein 11-Jähriger sagt, ja, ich will halt noch öfter. Und hier sehe ich eine große Möglichkeit für Vereine, sich zukunftssicher aufzustellen, sich finanziell in deutlich bessere Situationen zu bringen, weil sie diesen riesigen Vorteil haben, dass die Kinder bereits bei ihnen Mitglied sind. Die Eltern sind bereits da. Die sind so irgendwie nah an uns dran als Zielgruppe, dass damit in einem cleveren Konzept ich innerhalb von 2 Monaten ein eigenes Fördertraining aus dem Boden stampf, das uns einige Sachen hier querfinanziert.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, also deswegen glaube ich, für Vereine bitte nicht nur schießen und sagen, ja, Fördertraining dort ist scheiße und die machen ja genau die gleichen Übungen wie wir oder sonst was, sondern entweder ich gucke nach Synergien, wie kann ich das nutzen, was die dort machen, oder ich nutze das offensichtliche Interesse von meinen Mitgliedern, weil wenn alle ums Eck kommen würden, alle Eltern, und mir anfangen würden zu sagen, keine Ahnung, mein, also wir wollen, dass es hier das und das noch gibt. Also genauso wie Eltern, die dann rumstehen, die, die aber keinerlei Bewirtungsangebot bekommen. Also bist du halt rotierend, hast du dann halt von allen Jugendlichen irgendwie zu den Stoßtrainingszeiten Eltern da, die halt 3 Liter Kaffee aufkochen. Ja. Dann kommen im Monat 300 Euro zusammen und dann kannst du dadurch 1000 neue Sachen finanzieren und auch so eine Konzeptumsetzung und so weiter. Ich weiß, dass es alles irgendwie an den motivierten, engagierten hängt, von denen es sowieso schon zu wenig gibt und die jetzt auch noch solche Sachen machen müssen, aber das sind so Themen, da sage ich, wenn du das mal aufgesetzt hast, ist die Aufwärtsspirale, die sich dadurch ergibt, so, oh, da kommen jetzt noch mehr Mitglieder zu uns in den Verein, weil wir noch ein Förderangebot haben, da kommen die vielleicht sogar noch aus anderen Nachwuchsabteilungen zu uns, weil die eben auch nicht Fußballschulen extern bezahlen wollen, haben wir auf einmal mehr Kinder und weil wir noch mehr Kinder in diesem Programm haben, haben wir noch mehr Geld zur Verfügung. Mit diesem noch mehr Geld können wir jetzt unsere anderen Trainer auch mitschulen und qualifizieren, lizenzieren, was auch immer oder Projekte mit Advance machen und führen unsere ganze Nachwuchsabteilung voran. Jetzt haben wir auf einmal noch, sogar noch besseres Vereinstraining. Dadurch kommen ja noch mehr Kinder und dadurch kommen noch mehr Kinder ins Fördertraining. Und das alles, das, aber du musst halt irgendwann mal damit anfangen, weil ich glaube, dass Stagnation im Vereinsleben gibt es momentan nicht mehr. Entweder es geht bergab oder es geht bergauf. Aber dass es etwas gleich bleibt in der aktuellen Dynamik in vielen Entwicklungen, das bezweifle ich ganz stark und spiegelt auch kein Gespräch wider, das ich so führe mit Vereinsvertretern.
Absolut, sehe ich auch so. Heißt, den Markt oder ja doch den Markt in dem Fall einfach nutzen als Verein und sagen, wir gehen das an oder auch akzeptieren, nee, wir gehen es halt nicht an, wir haben nicht die Power, wir haben auch nicht die Ressourcen. Dann, so wie du auch gesagt hast, nicht bekämpfen, sondern schauen, dass man eben vielleicht ein gemeinsames Miteinander findet, weil das muss man ja in der Regel auch sagen bei diesen Fußballschulgeschichten. Es sind ja nicht alle Kinder, die dahin gehen. In der Regel sind es von 15 Kindern in der E-Jugend maximal 4 Stück, 5 Stück von mir aus, die das machen. Allen anderen ist es relativ Latte, was da passiert. Sobald der Verein natürlich dann irgendwie versucht, mit irgendwelchen Projektteams und Mannschaften den ganzen Verein zu kapern, die Entwicklung gibt's ja auch, die haben wir ja auch schon oft genug gesehen, da wird's dann natürlich kritisch, weil das natürlich der Kern eines Vereins ist, wo ich gucken muss, okay, jetzt wollen die uns an unserem Platz und an unsere Marke oder an unseren Verein, wie auch immer. Da wird's dann, glaube ich, kritisch.
Ja, selbst sowas wie eine Umsatzbeteiligung. Also sagen, hier könnt ihr den Platz nutzen, wir wollen aber 20% von den Einnahmen, die da halt reinkommen.
Das ist aber so ein Paradoxum, was ich noch nie verstanden habe, dass Vereine, also gewinnorientierte Fußballschulen so ganz, ganz oft kostenlos auf die Plätze der Vereine können, die ja städtisch sind, wo dann über irgendwelche Umlagen der Verein ja doch irgendwie was zahlen muss an die Stadt oder an die Gemeinde. Und der Verein aber überhaupt nicht davon profitiert. Und ganz oft ist halt genauso, wie es hier wahrscheinlich in vielen Fällen auch sein wird, der eine kennt halt den Jugendleiter oder er kennt den Vorstand und er kann da halt 1, 2, 3 Mal im Jahr kann der da hin und ist ja ein super Angebot, das die machen. Also ich würde da jedes Mal die Hand aufmachen als Verein.
Ja, 100%. Also das ist ja deine Mitglieder und vor allem auch in der Regel deine Marketing-Power. Also du bewirbst es ja noch in deinen Mannschaften, dass es das gibt. Also wenn du jetzt ein Verein bist, der 2 E-Jugend, 2 F-Jugend hat, dann kriegst du damit ja immer so einen Förderkurs voll. Mindestens einen, vielleicht sogar 2. Ja. Heißt, der externe Anbieter hat 0 Marketingaufwand, 0 Vertriebsaufwand, macht dann halt zu diesen 1, 2 Zeiten sein Training. Aber da würde ich definitiv die Hand aufhalten und sagen, wir machen euch die Kurse voll, ihr müsst keinen Finger krumm machen. Könnt es gerne irgendwie gesammelt auf Rechnung machen, also nehmen die Zahlungsabwicklung, übernehmen wir auch noch und wir wollen aber 30% dann oder 40. Das ist ja da, wo der Aufwand entsteht. Ja. Naja, okay. Josh, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt die letzte Frage noch auf oder bist du wieder?
Ich bin leider im Terminstress, deshalb müssen wir die nächste Frage, da geht es um Werte und Wertevermittlung, müssen wir leider schieben auf nächste Woche. Wir haben ja noch ein bisschen im Redaktionsplan und noch ein bisschen im Jahr, bis wir Winterpause machen. Deshalb brauchen wir da genug Themen, damit wir da auch drüber sprechen können. Gut, Sakko, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du loswerden möchtest?
Nee, diesmal nicht.
Diesmal nicht, sehr gut. Wunderbar, dann bitte nicht vergessen zu liken diesen Podcast, zu folgen idealerweise, auch zum Beispiel bei Spotify oder bei uns gibt es ja auch bei YouTube. Gerne kommentieren, ihr merkt auch, wir sprechen über eure Einsendungen, heißt, wenn ihr Themen habt, auch gerne mal ein bisschen spezifischer, vielleicht auch ein bisschen fußballspezifischer, dann schickt uns die gerne zu. Ab und an dauert es mal ein bisschen länger, bis wir diese beantworten, aber in der Regel werden alle gelesen und spätestens hier im Podcast beantwortet. Bis dahin, tschüss und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sag gut, ciao.
Ciao.